Volkswagen kommt in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten und muss etliche Stellen abbauen, hören auch auf, eine Beschäftigungsgarantie zu geben. Und in derselben Woche, in der das verkündet wird, bricht in Dresden auf einmal plötzlich eine Brücke komplett zusammen. Und das sind zwei Dinge, die vordergründig überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Sieht eigentlich eher so ein bisschen so aus, als wäre das primär ein technisches Problem, also vielleicht schlecht gebaute Autos, schlecht gebaute Brücke. Ja. Wenn wir aber genauer hingucken, dann stellen wir fest, das sind eigentlich keine rein technischen Probleme. Denn natürlich kann man Brücken bauen, die stehen bleiben. Natürlich kann man auch gute Autos bauen und VW kann insbesondere auch ziemlich gute Autos bauen. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem bei der Sache ist, dass auf einmal eine andere Ebene oben drüber liegt und Leute schlechte Entscheidungen treffen. Wir haben es hier in Wahrheit mit einem soziotechnischen System zu tun und diese technische Komponente ist nur eine Teilkomponente und die soziale Komponente ist eine andere und auf dieser sozialen Komponente, dort passieren häufig irgendwelche Dinge, die dazu führen, dass sich plötzlich auf der technischen Ebene irgendwelche mehr oder weniger großen Probleme zeigen. Und ich möchte in diesem Video einfach zeigen, dass es Phänomene gibt, Ursachen gibt, Prinzipien, die immer wieder hinter dem Scheitern stecken. Ja, es sind eigentlich immer sich wiederholende Dinge, die dazu führen, dass man scheitert. Und es gibt einige von den Dingen, die ich hier einfach mal aufgreifen möchte. Also es gibt eine ganze Menge dieser Art. Ja. Ich möchte einfach nur einige in diesem Video aufgreifen, vielleicht ganz interessante und auch welche, die in diesem Fall vielleicht vorgelegen haben können. Und ich habe am Ende des Videos auch eine kleine Überraschung für Sie. Ja, also bleiben Sie gerne dran. Gibt es, wie gesagt, noch was, was Ihnen hoffentlich dann auch gefällt. So, okay. Gucken wir uns mal an, was sind denn jetzt diese Prinzipien des Scheiterns? Also, eine Sache ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Wenn Sie sich mal angucken, der Vorstand von VW hat noch Anfang desselben Jahres, also diesen Jahres, als die Probleme aufgetaucht sind, in einer Talkshow eigentlich relativ großspurig gesagt, ah ja, VW hat einen wesentlichen Vorsprung und tolle Sachen und sowas. Und ja klar, in China werden also hunderte von Autofirmen gegründet, aber das sind ja alles kleine Klitschen und die haben ja noch nicht die Erfahrung und die können uns eigentlich nicht das Wasser reichen. Von denen sind ja auch schon wieder einige pleite gegangen. Naja, das kann man natürlich so sehen, aber wenn hunderte von Autofirmen gegründet werden, scheint das eine Zeit des Aufbruchs zu sein. Das scheint etwas zu sein, wo sich gerade irgendetwas völlig Neuartiges tut. Und mich hat die ganze Geschichte so ein kleines bisschen an den Motorradhersteller Triumph der 70er Jahre erinnert. Also, damals war es auch so, ich glaube Ende der 60er war es sogar noch. Dort war es auch so, dass Triumph eigentlich weltweit die führende Motorradmarke war. Ja, vielleicht zusammen mit BMW, aber ich glaube Triumph war eigentlich weltweit führend. Und die haben sich damals hingestellt und haben gesagt, also die Japaner werden nie in der Lage sein, wirklich große Motorräder zu bauen. Man muss dazu wissen, dass die Entwicklungsabteilung von Honda zum damaligen Zeitpunkt bereits 10-mal so groß war wie die von Triumph. Das haben die gar nicht mitbekommen. Das haben die gar nicht gemerkt, gar nicht auf sich bezogen. Die haben auch nicht mitbekommen, oder vielleicht gemerkt, aber nicht wirklich realisiert, was die Bedeutung ist, dass Honda bereits in allen Klassen zwischen 50 und 500 Kubik bereits Weltmeisterschaften gewonnen hat. Also das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo sie sich selber noch als Top of the World gefunden haben in England, waren die Japaner in Wahrheit schon diejenigen, die also die wesentlich weiter waren, wenn man es mal genau betrachtet, und dann ja auch durch den Bau des Jahrhundertmotorrads Honda 750V praktisch der Welt gezeigt haben, wo wirklich der Hammer hängt. Ja, mit der Honda 750V war im Grunde genommen die englische Motorradindustrie am Ende, denn dann hat es auf einmal Honda dieses große Motorrad gebaut, also 750 galt damals als sehr groß, ja, hat also dieses große Motorrad gebaut mit jede Menge Innovationen und jeder wollte ein solches Motorrad haben. Ja, also ich natürlich auch, obwohl ich noch ein bisschen klein war. Aber Sie merken daran, ja, das ist das, wovon die Kinder träumen. Die haben nicht von der Triumph geträumt, sondern die haben von der Honda geträumt. Und das ist etwas, was anscheinend innerhalb eines solchen Unternehmens nicht mehr wahrgenommen wird. Dort wird nicht mehr wahrgenommen, wie die eigene Position wirklich ist. Da können die anderen schon 10-mal so groß sein wie man selber. Man nimmt es immer noch nicht wahr und hält sich immer noch selber für den großen King. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie viel hat denn VW im Augenblick anderen Herstellern noch voraus? Also vor 10 Jahren, glaube ich, können wir uns relativ sicher sein, da war VW einfach deutlich besser als, weiß ich, zum Beispiel viele französische Autos und als chinesische, sofern die überhaupt bei uns irgendwie eine Rolle gespielt haben, waren sie natürlich auch wesentlich besser. Aber gilt das eigentlich heute noch? Also wie viel besser sind sie? Wie viel besser ist eigentlich der Stand? Wie viel besser ist die Entwicklungsabteilung? Wie viel besser ist das Ökosystem, von dem es auch selber gesprochen hat, ja, was nach China gewandert ist, ja, wo also auf einmal ein deutscher Hersteller in ein chinesisches Ökosystem mit eingebettet werden muss für Elektroautos? Wie sieht man dort eigentlich die eigene Position? Und man scheint dazu zu neigen, gerade dann, wenn man in der Vergangenheit einfach eine sehr starke, sehr große Position hatte, sich hoffnungslos selber zu überschätzen. Und das ist einfach ein ganz sicherer Weg zum Scheitern, weil man dann einfach die falschen Maßnahmen ergreift, wenn man in eine falsche Richtung geht, wenn man es nicht mehr einschätzen kann, wo man wirklich steht und auf die Art und Weise im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt ist. Also das ist eine der wesentlichen Sachen. Gucken wir uns mal das nächste an. Das ist Inkompetenz. Sie stellen sich dafür bitte einfach mal vor, Sie wollen Karriereentscheidungen treffen, also relativ früh in Ihrer Karriere wollen Sie Karriereentscheidungen treffen und Sie haben zwei mögliche Wege. Das eine ist, Sie investieren in eigene Kompetenz. Ja, also Sie sorgen dafür, dass Sie ein guter Ingenieur werden. Sie sorgen dafür, dass Sie irgendetwas können. Sie sorgen dafür, dass Sie, besonders guter Finanzer sind, ja, ein guter Treasurer von einem Unternehmen, ja, dass Sie auch da auf der Ebene was können, dass Sie besonders gute Marketing-Experte sind. Ne? Können Sie alles solche Sachen machen, also inhaltlich letztlich Ihre Karriere vorbereiten durch Kompetenz. Oder Sie haben die andere Möglichkeit, dass Sie sagen, ich setze mal viel mehr Ressourcen auf was ganz anderes. Ich setze meine Ressourcen auf Vetternwirtschaft. Ich setze meine Ressourcen darauf, dass zum Beispiel eine richtige Parteigehörigkeit da ist. Oder man setzt die Ressourcen darauf, dass man eben richtig vernetzt ist mit den entsprechenden anderen Leuten. Das sind Dinge, die sich teilweise gegenseitig widersprechen. Also die Zeit, die Sie für die Vernetzung aufwenden, für das Gekungeln mit irgendwelchen anderen, diese Zeit haben Sie jetzt nicht mehr, um wirklich Ihre Kompetenz weiterzubilden. Die fehlt Ihnen dann an dieser Stelle. Und in dem Augenblick, wo Strukturen plötzlich entstanden sind, in denen beispielsweise Parteizugehörigkeit wichtiger ist als Kompetenz, na dann kommt's halt, dass plötzlich in der Stadtverwaltung jemand sitzt, der zufällig in der richtigen Partei war, dummerweise aber von Brückenbau keine Ahnung hat und deshalb über irgendeine modrige Brücke drüber fährt, aber gar nicht merkt, was das Problem davon eigentlich ist. Der vielleicht auch einen Gutachten liest, was sich mit der Äußerlichkeit dieser Brücke beschäftigt und sagt, die ist ja in ganz fürchterlichen Zustand und gar nicht darauf kommt, dass es vielleicht an einer anderen Stelle ebenfalls so sein könnte. Der gar nicht beurteilen kann, dass wenn bei einer solchen ziemlich maroden Brücke plötzlich noch Zusatzteile angebaut werden, wie eine Fernwärmeleitung, ein zusätzlicher Fahrradweg und dergleichen Dinge, dass das möglicherweise zu neuen Effekten führen kann und dass diese neuen Effekte plötzlich qualitativ anders sind, als sie vorher waren. Das weiß so eine Person natürlich nicht, weil sie am Anfang ihrer Karriere in Parteizugehörigkeit investiert hat, da die Zeit reingesteckt hat und wir eine Struktur haben, in der die Parteizugehörigkeit plötzlich auch die wichtigere Karriereeigenschaft ist. Und dann merken sie auf einmal, wie durch ein solches Gekungel untereinander plötzlich Inkompetenz nach oben gespült wird und auf die Art und Weise einfach Probleme entstehen. Und wenn auf einmal ein Automobilhersteller, eine erklärte Autofeindin, ja, eine erklärte, ganz explizite Autofeindin zur Aufsichtsrätin macht, dann braucht sie es natürlich nicht zu wundern, wenn anschließend Autos gebaut werden, die vielleicht nicht mehr so toll sind. Weil nämlich eine solche Person, bewusst oder unbewusst, in Entscheidungen, in Entscheidungsrichtungen gehen wird, die schlecht für das Geschäft sind. Sie wundern sich vielleicht, wie es jemals zu diesem Abgasskandal bei VW hat kommen können. Na, das ist zu einem gewissen Grad garantiert auch durch ein solches Gekungel entstanden. Dort gab es einige Leute, die gesagt haben, pass mal auf seriöse Art und Weise kriegen wir das nicht hin. Das wird verdammt teuer, diese politischen Vorgaben umzusetzen. Tut irgendwas. Und die anderen haben gesagt, nee, wir kungeln lieber mit der Politik. Die werden am Ende schon ihre schützende Hand über uns halten, wenn wir jetzt immer schön willfährig die Sachen erzählen, die die gerne hören wollen. Ja, und dann, dann haben die eben Sachen, dass sie unsinnige Forderungen irgendwie durchwinken, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein paar Subventionen kriegen und im Zweifelsfall geschützt werden. Und dann entstehen plötzlich auch solche Sachen wie ein Verbrennerverbot, ohne dass die Unternehmen irgendwie dagegen opponieren, sondern im Gegenteil selber noch sagen, ja, wir wollen Verbrennerverbot haben. Ja? Solche Dinge entstehen dann und das ist letztlich die Folge von Strukturen, die Inkompetenz nach oben spülen. Ganz wichtiges Prinzip, was da ist und eines, was man tunlichst verhindern sollte, wenn man solche Strukturen in irgendeiner Form schaffen kann, ja? Wenn man solche sozialen Strukturen schaffen kann, die dahinter stehen. Und es gibt das Nächste, hat auch mit solchen Strukturen zu tun, das ist Unehrlichkeit. Also, heutzutage wird häufiger mal eine Sache herausgekramt, wo Habeck vor 5 Jahren gesagt hat, also wenn VW keine Elektroautos baut, die so um die 20.000 kosten, dann werden die wohl leider betrüblicherweise vom Markt verschwinden werden. So, stellt er sich hin, sagt er vor 5 Jahren. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Habeck derjenige ist, der die Energie drastisch verteuert hat durch verschiedene Maßnahmen. Also an ganz vielen Stellen verteuert er sie. Er ist gleichzeitig derjenige, der auch sagt, wir müssen eine angebotsorientierte Stromversorgung haben. Was heißt, wir können nur dann produzieren, wenn auf einmal, wenn ein bisschen Wind weht oder gerade viel die Sonne scheint. Das heißt also, die Anlagen, die Autos bauen, stehen dann eben zwischendurch plötzlich mal still. Das sind Sachen, die also gefordert werden. Es ist ebenfalls letztlich seine Partei, ja, also nicht nur eine Person, sondern eine Partei, die ständig fordern eine Beauftragte für irgendwas, die ja ständig auch dann auch kosten. Ja, auf einmal gehen ja auch die Ressourcen in eine andere Richtung. Ja, gehen auch die gedanklichen Ressourcen in eine andere Richtung. Auf einmal haben nicht mehr die Ingenieure das Sagen, sondern auf einmal hat die Beauftragte für, ich weiß nicht, irgendwas was zu sagen. Das kostet. Das führt dazu, dass eben solche Autos schwieriger zu bauen sind als vorher. Wir haben Sozialabgaben und Steuern. Wenn Sie die ganze Wertschöpfungskette von so einem Auto mal verfolgen, werden Sie feststellen, da stecken über 50% Abgaben und Steuern in irgendeiner Form drin. Ja, angefangen von der Mehrwertsteuer, aber auch zwischendrin mit allen möglichen anderen Sachen müssen Sie auch Lohnnebenkosten, weiß ich was, alles nicht mit reinbauen. Da steckt alles mit drin. Und denen, die das verursacht, sagt, naja, die müssen ein Auto bauen für weniger als 20.000. Ist dieselbe Person, die sagt, ja, die Löhne müssen hochgehen, aber das Auto muss am Ende billig sein. Dass das nicht beides auf einmal geht, das steht einfach plötzlich nicht mehr auf dem Radar. Und das ist unehrlich. Das weiß ihr natürlich auch. Also dieser Zusammenhang ist ja so offensichtlich, dass man dazu eigentlich gar nichts weiter zu sagen braucht. Das ist ein völlig offensichtlicher Zusammenhang. Oder wenn man Quoten fordert statt Kompetenz, ja, ist der Punkt, den ich vorher genannt habe. Das sind einfach unehrliche Dinge. Und das führt am Ende dazu, dass wir über die eigentlichen Probleme nicht mehr sprechen können. Wir können darüber nicht mehr sprechen, weil wir eigentlich die ganze Zeit nur über Nebenkriegsschauplätze sprechen und uns ewig darüber unterhalten müssen, wie wir solche Unehrlichkeiten vom Tisch kriegen. Wir müssen im Zweifelsfall wenigstens einfach dafür sorgen, dass wir dann sagen, naja, okay, wir fordern eben diese teuren Energiepreise, wir fordern diese vielen Abgaben, wir fordern die hohen Löhne und deshalb werden die Autos teuer sein. Ja, darüber kann man ja mal reden. Aber so zu tun, als könnte man beides auf einmal und als wären die anderen schuld, dass sie das Unmögliche nicht möglich machen, das ist natürlich eine Form der Unehrlichkeit. Und es geht weiter mit einer Unehrlichkeit auf der sprachlichen Ebene, einer reinen Sprachverfälschung. Beispielsweise bei dem Heizungsverbot. Wenn ich dieses Wort hier auch nur sage auf meinem Kanal, kann ich sicher sein, ich kriege haufenweise Kommentare von Leuten, die am Ende sagen, es gibt hier gar kein Heizungsverbot. Ist überhaupt gar nicht da. Ist es nur nicht erlaubt, neue Gasheizungen einzubauen. Das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen. Das ist kein Witz, sondern das ist etwas, was ich jedes Mal tatsächlich bekomme. Wenn es heißt, ein Verbrennerverbot, heißt es, nein, es gibt doch gar kein Verbrennerverbot. Was es gibt, ist doch einfach nur, dass wir irgendwann mal keine Verbrenner mehr zulassen können. Was war der Unterschied? Wieso ist es eigentlich etwas anderes, wenn man etwas nicht darf, als wenn es verboten ist? Und das heißt, Sie merken daran, dass allein durch diese sprachliche Unmöglichkeit, bestimmte Dinge auszudrücken, wie am Ende letztlich Unehrlichkeiten nach oben spülen und diese Unehrlichkeiten dazu führen, dass wir die Probleme einfach nicht mehr anfassen können. Und es gibt einen weiteren Punkt, den ich sehr wichtig finde, wieso solche Systeme scheitern, das ist das Groupthink, ja, Gruppendenken. Wenn Sie drauf gucken auf solche Phänomene, dann sehen Sie oft Dinge, wo Sie einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sich die Haare raufen und sagen, wie kann so etwas passieren? Also wenn Sie beispielsweise einen Automobilhersteller haben, der ein bekanntes, auch sehr beliebtes Auto für Autonarren baut, einen Achtzylinder, und dann auf einmal auf den Gedanken kommt, in diesen berühmten Achtzylinder einen Vierzylindermotor einzubauen, dann wissen Sie als Außenstehender, das ist so hirnrissig, das ist so unendlich dumm, dass man sich fragen kann, wie kann man eigentlich überhaupt auf eine solche Idee kommen. Wenn ein Unternehmen ein Produkt hat, wofür es, wie gesagt, weltweit gelobt wird, weltweiter Marktführer ist, technologischen Vorsprung hat ohne Ende, und dann sagt, ja, das ist eine super Idee, dass dieses Produkt mal verboten wird. Da sind wir dafür. Dann gucken Sie von außen drauf und sagen, was ist mit den Leuten eigentlich los? Sind die eigentlich völlig verrückt geworden? Ja, genau das Gleiche, das weiß ich, in der Stadtverwaltung, ja, dass sie über eine völlig marode Brücke drüber fahren und dann einfach sagen, ach, das wird schon gut gehen, da brauchen wir nichts zu machen. Was liegt da tatsächlich vor? Und auch hier haben wir die Besonderheit, dass es einen Zielkonflikt gibt zwischen der Zugehörigkeit zu der Gruppe und einem Realitätsbezug. Also es passiert manchmal, dass innerhalb einer Gruppe sich eine bestimmte Denkweise etabliert und man gehört nur dann dazu, wenn man diese Denkweise auch übernimmt. Man weiß natürlich insgeheim, dass da ein riesengroßer rosa Elefant im Raum steht, den auch jeder sieht. Aber jeder tut so, als wäre der nicht da. Jeder guckt einfach weg. Und zwar deshalb, weil der Realitätsbezug nicht belohnt, sondern bestraft wird. Also derjenige, der darauf hinweist und sagt, guck mal, da ist ein Elefant, der wird ausgeschlossen aus der Gruppe. Das heißt, er hat danach nichts mehr zu sagen. Und das ist dieses Groupthink. Ja, das sind Prinzipien, die da drin stecken, die dazu führen, dass eben innerhalb einer Gruppe teilweise ein wirklich hanebüchener Unfug passiert und die Leute offen, also zumindest offiziell, so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Jeder Einzelne weiß natürlich, dass da irgendein Problem vorliegt. Aber nach außen hin darf man das unter gar keinen Umständen sagen, weil man dann eben von dieser Gruppe geächtet wird. Und es sind Prinzipien, die dahinter stehen, die die Weisheit der Massen auf den Kopf stellen. Also normalerweise ist es so, dass wenn Sie in Gruppen tatsächlich die unterschiedlichen Denk- und Sichtweisen durchkommen lassen, dass dann die Entscheidung, die am Ende rauskommt, besser wird. Aber dann, wenn Sie diese Groupthink-Methode vorher drin haben, Denkweise, dann führt das dazu, dass gerade bestimmte andersartige Denkweisen eben nicht mehr zugelassen werden, dass die ganz frühzeitig ausgesondert werden und auf die Art und Weise die Entscheidungen wesentlich schlechter werden. Das sind solche Dinge, die am Ende eben dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, die einfach völlig irrsinnig sind und dazu führen, dass dann eben plötzlich Unternehmen aus dem Markt verschwinden und Brücken zusammenkrachen. Das sind genau die Ursachen dafür. Und es gibt viele Prinzipien des Scheiterns. Ja? Gibt es eine ganze Menge davon. Und jetzt stellen Sie sich bitte einfach mal vor, Sie sollten ein Buch dazu schreiben. Wenn man dazu ein Buch schreibt, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man am Ende beim Schreiben und wahrscheinlich auch beim Lesen hochgradig depressiv wird. Ja? Dass man einfach sagt, das kann doch alles nicht wahr sein und das ist doch alles so fürchterlich schlimm. Und ich wollte ein solches Buch aber gerne schreiben. Und deshalb habe ich die Sache einfach mal ein bisschen umgedreht. Ich habe gesagt, wir machen das mal als eine paradoxe Intervention, wie das so schön heißt. Und ich tue einfach mal so, als wollte man scheitern. So, damit ist etwas entstanden, was vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen lustiger ist. Ja? Es hat aber immer einen wahren Kern. Es ist nämlich Buch entstanden, das heißt Die Kunst des perfekten Scheiterns. Ich habe hier schon ein Vorab-Exemplar. Sie können es erst nächste Woche kaufen, aber ich habe so ein Exemplar. Also Die Kunst des perfekten Scheiterns. Und ich mache dort nichts anderes, als dass ich eben 52 solcher Prinzipien durchgehe. Also eigentlich sind es 51, weil ich ein bisschen gemogelt habe. Ja? Also solche Prinzipien durchgehe, die zum Scheitern führen. Und ich mache das immer auf eine Art und Weise, dass ich sage, ja, Folgendes machen, um zu scheitern und so, damit das, wie gesagt, einfach angenehmer zu lesen ist und man am Ende nicht dieses fürchterlich schlechte Gefühl hat. Aber es ist eigentlich immer ein wahrer Kern da drin. Und es ist auch so, dass ich sehr viele Beispiele gebe. Ja, manche Beispiele habe ich für Fremde, dass man nicht mehr erkennen kann, wer das eigentlich war. Aber es sind eigentlich immer Beispiele drin, die zumindest in dieser Form vorkommen können oder in anderer Form vorgekommen sind. Ja, also sind, glaube ich, auch eine ganze Menge solche ganz interessante Sachen drin. Also, wenn Sie das interessiert und sagen, ja genau, was sind denn jetzt eigentlich die Prinzipien, die zum Scheitern führen, noch über die hinaus, die ich hier genannt habe, dann würde ich sagen, kaufen Sie sich dieses Buch, ja, bestellen Sie es am besten jetzt gleich, es kommt am kommenden Dienstag, nach dem Erscheinen dieses Videos kommt das in die Buchhandlungen, da können Sie dann unmittelbar kriegen, also das heißt, Sie kriegen es jetzt praktisch unmittelbar zugeschickt, wenn Sie es jetzt bestellen, was mich natürlich freuen würde. Und ich habe Ihnen eine kleine Überraschung versprochen, das mache ich jetzt auch, wenn Sie unten die Kommentare was reinschreiben, wovon Sie sagen, ja, das ist mal eine coole Sache, da ist irgendwer auf eine lustige Weise oder interessante Weise oder sonst was gescheitert oder vielleicht auch Sie selber, schreiben Sie das rein. Ich werde bei 5 von Ihnen, werde ich antworten, werde sagen, toll, Sie haben ein Buch gewonnen. Ja? Nur wenn ich das sage, gilt's. Ja? Also nicht, wenn ich andere Kommentare abgebe. Wenn ich sage, Sie haben eines dieser Bücher gewonnen, dann kriegen, wie gesagt, 5 von Ihnen so ein Buch von mir zugeschickt, sogar von mir signiert. Ich habe diesmal auch darauf geachtet, dass ich die hier habe. Ja? Also ich habe sie wirklich hier. Sie erinnern sich vielleicht noch, wer meinen Kanal verfolgt, weiß, bei meinem letzten Buch, was ich geschrieben habe, da war das am Anfang so ausverkauft, dass ich selber auch plötzlich keine Exemplare mehr gekriegt habe und mein Versprechen erst etwas verspätet wahr machen konnte, den Leuten was zu schicken. Also ich habe die Bücher diesmal wirklich hier und kann sie auch zeitnah verschicken, was ich dann auch tun werde. Ja? Da müssen Sie also ranhalten mit Ihren Kommentaren. Ich muss Sie übrigens warnen, es gibt leider immer wieder Betrüger, die so tun, als wären sie ich, ja, die ihnen dann irgendwelche komischen Krypto-Geschichten oder sowas andrehen wollen. Das bin nicht ich, sondern das sind nur Leute, die tun so, als wären sie ich, die klauen mein Logo und solche Sachen. Ja. Passen Sie bitte auf, dass ich es wirklich bin. Wenn ich Ihnen also geschrieben habe, sagen Sie haben dieses Buch gewonnen, dann müssen Sie mir glaubhaft machen, dass Sie auch wirklich derjenige sind, dem ich das geschrieben habe, indem Sie mir eine entsprechende Mail schreiben. Ja, dann müssen Sie herausfinden, wie das geht. Also Sie sehen auf die Art und Weise, man muss ein bisschen dafür arbeiten und denken. Ja, und wer das nicht schafft, der scheitert, muss sich dann das Buch selber in der Buchhandlung kaufen. Okay, so. Das ist das Stichwort. Vergessen Sie bitte nicht. Ja, die Kunst des perfekten Scheiterns. Diese Woche erscheint es. Ja, kaufen Sie es. Wenn Sie es kaufen und dann am besten gleich wirklich diese Woche, dann habe ich eine echte Chance, dass ich vielleicht auch nochmal auf die Bestsellerliste komme. Wer weiß, mit ein bisschen Glück klappt das Ganze ja vielleicht. Ansonsten, wenn Sie sagen, ach der mit seinen blöden Büchern, die Videos finde ich ja ganz gut, aber die Bücher will ich eigentlich nicht unbedingt haben, dann ist das auch in Ordnung. Dann würde ich sagen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.